Einen wunderschönen guten Morgen euch. Angst geht, das ist doch ein guter Start, oder, in den Tag. Wir stecken mitten in dieser Nachfolgereihe und ich empfehle wirklich, wie Sonja, schaut euch auch die Bühnendeko an. Heute beim Abendmahl ist alles ein bisschen anders, mancher kommt dann vielleicht näher. Am Ende der Predigt habt ihr auch die Chance, nach vorne zu gehen, nutzt sie. Schon allein wegen der Deko, vielleicht auch wegen anderen Gründen noch, die kommen dann noch. Ja, wir stecken mittendrin und es ging ja erstmal drum, nachfolgen, wem überhaupt? Und dieser Fokus, hey, wenn wir über Nachfolge reden, dann geht es um Jesus, um nichts anderes. Wir brauchen keine Follower, schön, dass du auf YouTube mit dabei bist. Das freut uns, aber das ist nicht Sinn der Sache, sondern Jesus nachfolgen und nicht uns auf YouTube oder irgendwie sowas. Und das Zweite auch, warum machen wir das? Nicht, weil wir besonders toll sind, weil wir es uns verdient hätten oder irgendwie was, sondern weil wir beschenkt worden sind. Das ist so genial. Wir haben einen Gott, der uns beschenkt. Das ist der Grund, warum wir hier sitzen und warum, ich hoffe, auch du nachfolgst. Und mancher ist ja auch dabei und sagt, ich gucke auch mal selber in die Bibel. Wir haben ja Bibeltexte ausgesucht. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, man kann auch jetzt noch einsteigen. Wir haben noch genug Hefte, also ich habe noch fast 100 übrig. Das Drucken war nicht teurer, ja. Ich habe noch fast 100 übrig. Ihr dürft die auch gerne großzügig verschenken. Ihr dürft dafür auch was geben. Aber wir freuen uns, wenn ihr mitdenkt und mitmacht. Mancher hat auch in der EVG-App-Gruppe schon was gepostet, was ihn bewegt hat. Ich möchte auch noch mal einladen. Schaut doch rein, was andere bewegt und teilt vielleicht auch einen Gedanken, der euch bewegt. Ich weiß, das ist immer ein bisschen intim. Man will ja nicht alles von sich teilen, aber manchmal hilft es, sich gegenseitig zu inspirieren. Wie funktioniert Nachfolge? Das ist heute der Fokus. Also nicht nur wem und warum, sondern auch wie. Wie funktioniert das jetzt? Ja, also damals war das ja einfach. Jesus hat zu einem Jünger gesagt, na, der war noch kein Jünger, der war es dann ein Jünger. Hat zu jemand gesagt, komm und folge mir. Und er musste sich entscheiden, mitkommen oder nicht. Und wenn er mitgekommen ist, könnte man sagen, war es einfach. Dann ist er hinter Jesus hergegangen und manchmal hat ihn Jesus geschubst und gesagt, jetzt bist du dran, mach mal was. Und er wusste so im Großen und Ganzen, was los ist. Ich will mit euch heute so Grundprinzipien anschauen. Weil auch wir lernen in unserem Leben ganz schön viel. Ich weiß nicht, durch was ihr am meisten gelernt habt. Wir könnten jetzt ein lustiges Ratespiel machen und mal sagen, hier, wer hat durch die Schule am meisten gelernt? Oh, da melden sich nicht viele. Tut mir leid, ihr Lehrer. Wer durchs Studium? Nee, also ich glaube, das meiste haben die meisten wahrscheinlich wirklich gelernt, indem sie Dinge gesehen, erlebt und ausprobiert haben. Wer stimmt mir zu? Ja, es sind schon mal mehr wie in der Schule. Okay, danke. Also ich glaube, das ist ein Prinzip, was in unserem Leben steckt, was Gott schon in uns reingelegt hat. Also wir lernen, indem wir in einer Familie oder irgendwie zusammen sind oder auch an ganz anderen Stellen, indem wir Dinge erleben und sagen, so mache ich's nicht oder so mache ich's. Gut, okay, Krabbeln haben uns wenig Leute vorgemacht, laufen eher schon. Manches probiert man auch einfach selber und findet dann raus, dass es einem hilft. Manchmal stellt man später auch fest, das war noch nicht der Weisheit allerletzter Schluss und ändert nochmal was. So funktioniert das im Leben ganz oft. Und dieses Prinzip wurde auch in der Schule angewandt übrigens ganz oft. Ja, vieles probiert man auch da aus. Wer hat schreiben gelernt, nur weil der Lehrer was an die Tafel gemalt hat? Ich nicht. Ich musste es hart ausprobieren. Und ich musste in meiner Berufsausbildung dann nochmal Normschrift lernen. Und es war genauso hart, Normschrift, wer das nicht kennt, müsst ihr nicht kennen, Normschrift zu schreiben, wie damals Saugläu zu schreiben. Also weil besser habe ich es nicht hingekriegt, laut der Bewertung meiner Schullehrerin. Und dann habe ich eine duale Ausbildung gemacht, so nennt man das in Deutschland. Ich habe ja eine Ausbildung gemacht. Ich war in einem Betrieb und ich hatte Schule nebenbei. Und die Kombi, in dem ich Dinge ausprobiert habe und in dem ich Wissen vermittelt habe, hat mir zu einem Beruf geholfen. Gut, dann kam das Studium, das läuft irgendwie ein bisschen anders. Hinterher muss man nochmal neu lernen. Weiß auch nicht, warum wir so studiengeil sind in Deutschland. Manchmal glaube ich, so duale Ausbildung ist fast der bessere Weg für viele, viele Dinge, weil man eben auch gleich Praxis dabei hat. Und wenn ich jetzt in die Bibel gucke Und das will ich heute früh mit euch machen. Und ich konnte nur einen Text mitbringen. Ich hätte euch, glaube ich, 30 Texte ad hoc mitbringen können, die dieses Prinzip untermauern. Aber wir schauen in einen rein, dann entdecken wir das bei Jesus auch ganz oft. Er ist mit seinen Jüngern losgegangen. Sie haben erlebt, wie er lebt, redet, handelt. Und Jesus hat sie herausgefordert, so und jetzt seid ihr dran, handelt mal. Manchmal mit ihm, manchmal ohne ihn. Manchmal haben sie es reflektiert und manchmal gab es dazwischen auch eine extra Lehrsession noch. Also von daher, das finde ich einen coolen Prinzipgedanken, in dem wir stecken. Und ich will reinschauen in einen Text aus Lukas 9 mit euch, wo ihr das alles entdecken werdet. Ich fange mal an, die ersten Verse zu lesen, wobei wir springen ein bisschen am Anfang. Wir lesen mal Verse 1, 2, 6 und 10. Wer will, kann den Rest gerne später daheim nachlesen. Eines Tages rief Jesus seine 12 Apostel zu sich und gab ihnen Vollmacht, Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Dann sandte er sie mit dem Auftrag aus, allen Menschen vom Kommen des Reiches Gottes zu erzählen und die Kranken gesund zu machen. So begannen sie durch die Dörfer in der Umgebung zu ziehen, verkündeten die gute Botschaft und heilten die Kranken. Als die Apostel zurückkehrten, berichteten sie Jesus über alles, was sie getan hatten. Das war der erste wichtige Teil. Also da merkt ihr schon mal, es ist nicht nur Jesus hinterhergehen, sondern es ist diese Herausforderung. Und ich finde den Text hier so nüchtern. Ich bin trotzdem bei dem geblieben, weil der geht gleich noch weiter. Es gibt noch krasse andere Texte, wo wirklich drin steht, wie die Jünger vor Freude und voll erfüllt zurückgekommen sind, weil sie erlebt haben, hey, Gott handelt nicht nur durch Jesus, sondern auch durch mich. Und das haben sie erst gecheckt, als sie selber unterwegs waren. Erst gecheckt, als sie den Mut aufbringen mussten, Dinge auszuprobieren und nicht nur zuzuhören und zu merken, was ein anderer macht. Also Theorie und Praxis gab es quasi auch schon bei den Jüngern in der Gegenwart Jesu und wo sie mit ihm unterwegs waren. Und es, wie gesagt, es muss ein krasses Erlebnis gewesen sein. Wer die anderen Bibelstellen nachlesen will, ich habe wieder ein Handout erstellt und da habe ich noch 3 Bibelstellen dazugefügt, so ähnlich wie die. Und eine davon ist die, wo die Jünger voll Freude zurückkommen. Lest den Abschnitt gerne mal, das ist, glaube ich, Lukas 10, 1 folgende, ein längerer Abschnitt, den empfehle ich euch wirklich zu lesen. Das ist das eine. Aber dann geht es weiter in diesem Text. Es ist manchmal nicht nur dieses Losschicken, sondern auch was anderes. Wir lesen mal weiter die Verse 11 bis 17. Doch die Leute fanden heraus, wohin er gegangen war. Achso, er ist gerade mal weggegangen vorher, das habe ich übersprungen. Und folgten ihm. Da wandte er sich ihnen zu, erzählte ihnen vom Reich Gottes und heilte die Kranken unter ihnen. Also jetzt dürfen die Jünger gerade mal wieder zuschauen und Jesus arbeitet sozusagen. Sie erleben, was er macht. Am späten Nachmittag kamen die 12 Jünger zu ihm und sagten ihm, schick die Leute fort in die nahegelegenen Dörfer und Höfe, dann können sie etwas zu essen und eine Unterkunft für die Nacht finden. Denn hier in dieser verlassenen Gegend gibt es nichts zu essen. Doch Jesus sagte, gebt ihr ihnen zu essen. Sie protestierten, unmöglich! Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Oder erwartest du von uns, dass wir gehen und für diese vielen Menschen Essen kaufen? Es waren etwa 5000 Männer. Sie sollen sich in Gruppen zu je 50 niederlassen, erwiderte Jesus. Da setzten sich alle hin. Jesus nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und erbat Gottes Segen für das Essen. Dann brach er die Brote in Stücke und reichte sie den Jüngern, damit sie alles an die Leute austeilten. Alle aßen, so viel sie wollten, und am Schluss sammelten sie noch 12 Körbe mit Resten ein. An sich schon eine krasse Geschichte. Wir schauen die heute gar nicht so genau an, aber wir schauen hin, was war da passiert? Jesus hat aus dieser Alltagssituation eine Lektion für die Jünger gemacht und sie zwischendurch gnadenlos überfordert. Also zumindest hätte er mich gnadenlos überfordert und die Jünger haben ja auch deutlich gesagt, also Jesus, tut uns leid, das ist unmöglich, was du gerade willst. Das geht nicht, keine Chance. Und Jesus sagt dann, ja, keine Chance, weil ihr so denkt mit eurer Kraft, mit euren Mitteln, der Geldbeutel war halt nicht groß genug, mit den Ressourcen, die da sind. Aber ich zeige euch jetzt was, wenn ihr mir nachfolgt, dann dürft ihr mit anderen Ressourcen denken. Und damit hat er die Jünger überfordert und mich oft genug auch, dass auch wir heute so denken dürfen. Und dann erleben sie, wie Jesus eingreift und handelt. Die Situation ändert und am Schluss bleiben nicht 5 Brote und 2 Fische, sondern 12 Körbe voll übrig. Ey, undenkbar, ja, könnten wir auch brauchen. Beim Abendmahl reicht es jetzt, in der Kasse ist knapp. Da würden wir uns über sowas auch freuen, ja. Also es ist wirklich Wahnsinn und ich finde dieses Prinzip, was wir in diesem Text entdecken, und nicht nur da, ich empfehle euch jetzt auch nochmal Markus 9, Vers 14 bis 29 später zu lesen. Da geht es auch darum, dass Jesus mal nicht dabei war. Die Jünger versuchen was, sie kriegen es nicht hin, Jesus kommt, er tadelt sie auch mal. Jesus handelt, da geht es um den epileptischen Jungen, würden wir sagen, um einen Jungen, der vom Dämon besessen ist, sagt der Text. Und Jesus heilt ihn und hinterher reflektiert er mit seinen Jüngern, was hätte anders sein müssen? Warum hat es nicht geklappt? Also ihr merkt, in der Bibel findet man viele Stellen, die das aufbrauchen und die Prinzipien, der Beamer hat es schon hingeworfen, wir entdecken 2 Dinge. Wir entdecken Nähe zu Gott, die Jesus pflegt und seinen Jüngern was beibringt, aber wir entdecken auch Raum zum Ausprobieren. Und wir entdecken da einen Lehrer. Jesus wurde Rabbi genannt und Rabbi ist nichts als ein anderes Wort für Lehrer. Der Meister, der Ahnung hat, der einen Schritt vorausgehen kann. Und wir entdecken Schüler und Jünger, dieses Wort Mathetes in der griechischen Übersetzung, kann man auch einfach als Schüler übersetzen. Wir übersetzen es nur in der Bibel immer als Jünger. Also diese beiden Paare entdecken wir und die will ich mit euch jetzt nochmal in Ruhe anschauen, diese 4 Gedanken, wobei den einen habe ich dann nochmal geteilt, den Näheteil. Also was ist Nähe mit Jesus heute? Für die Jünger war das klar, einfach nah an Jesus ran. Für Jesus war aber auch klar, einfach nah an Gott ran. Und darum gibt es etliche Stellen in der Bibel, viele, was ist immer so ein schwieriges Wort, viele, aber etliche, in denen so als Nebensatz dasteht, und Jesus zog sich zurück. Einer war übrigens auch in dem Text, Jesus wollte weggehen. Er wollte, glaube ich, mal wieder Zeit mit Gott verbringen. Die Leute haben ihn aber nicht gelassen und sind hinterher, gleich mit gut 5000. Ist nicht immer so einfach, seine Nähe mit Gott zu finden, seinen Ruheort. Und trotzdem steht es immer wieder da. Jesus weiß für sich, es braucht Zeit mit Gott. Also Jesus braucht ihn und auch die Jünger hat Jesus immer wieder rausgenommen. Und manchmal in der Kammer verfrachtet, manchmal auf den Berg neben Jerusalem, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ihr dürft ihn gerne reinrufen. Wo sie einfach mal zusammengesessen sind in Ruhe. Sie sind immer wieder weitergezogen, wenn die Masse zu viel wurde. Also sie haben immer wieder Zeiten gesucht, wo sie eher unter sich oder eher mit Gott einfach waren. Ich will dich fragen, wo ist deine Intimität mit Gott, habe ich es mal genannt, weil ich den Näheteil in 2 Teile geteilt habe. Welche Orte und Zeiten hast du, welche Gewohnheiten in deinem Alltag, weil ich glaube, Gewohnheiten helfen uns da. Ich sage auch gleich noch was dazu, dass Gewohnheiten Feinde sein können, aber fangen wir erstmal an, Gewohnheiten helfen. Wer überlegt jeden Morgen, was er frühstücken will? Ja, manche, okay, mutig. Ich nicht. Also ich möchte nicht jeden Morgen in einem Geschäft größer eines Discounters stehen und mir überlegen, was ich aus dem Regal jetzt frühstücken will. Das würde mich gnadenlos überfordern. Ich habe eine Gewohnheit gefunden. Ich ändere sie auch manchmal. Aber ich habe eine Gewohnheit, was ich frühstücke. Oder nicht. Weil ich weiß, das hilft mir für den Rest des Tages. Und ich glaube auch bei dieser Intimität mit Gott, nennen wir sie stille Zeit, so kommt es vom Wort her aus unserer Tradition. Wobei stille Zeit muss ja auch nicht immer still sein. Eine Art Bibel zu lesen, eine Art Lobpreis zu hören oder zu machen. Zeit mit Gott, vielleicht auch wirklich still zu sein. Da braucht es gute Gewohnheiten, weil sie uns helfen. Und ich möchte dir Mut machen, entweder du hast eine und freust dich einfach und pflegst sie weiterhin. Oder du könntest mal überlegen, was würde mir vielleicht helfen, näher mit Gott ranzukommen. Die Fragen kommen gleich noch. Näher mit Gott ranzukommen. Was würde mir helfen? Wo könnte ein Ort sein? Weil ja, es braucht auch einen Ort. Ich habe zum Beispiel mal gemerkt, viele sagen, im Wald, da komme ich zur Ruhe. Im Wald denke ich an Holz und an vieles andere, aber richtig zur Ruhe komme ich da nicht. Vielleicht du, freu dich. Ich habe gemerkt, mir hilft wirklich ein abgekapselter Raum. Mit am besten ohne Störeinflüsse. Anderen fällt da die Decke auf den Kopf. Aber der Ort ist eine Sache und äußere Umflüsse beeinflussen uns. Einflüsse beeinflussen uns, ja, in sich logisch. Der Ort, auch die Zeit. Mancher sagt, am Morgen bin ich nur Matsch. Da kriege ich gar nichts hin. Ich habe gemerkt, der Morgen ist für mich eine Zeit, bevor ich in den Tag gehe. Da geht es nicht unter. Da kann ich mir Zeit nehmen. Da ist mein Hirn auch fit genug. Vielleicht ist es für dich der Abend, vielleicht die Mittagspause, vielleicht was anderes. Und dann auch, was tust du? Sitzt du, stehst du, liegst du, kniest du? Es gibt so viele Möglichkeiten und es gibt da kein richtig oder falsch. Es gibt nur ein für dich und für jetzt richtig. Weil es heißt auch nicht, dass du jetzt eine Gewohnheit haben musst, die du mit 95, falls du nicht gerade 95 bist, auch noch haben musst. Ja? Also man kann das auch ändern und ich habe in meinem Leben oft genug erlebt, wie sich Gebetsgewohnheiten verändert haben, wie ich manchmal Gebete aufgeschrieben habe, weil ich gemerkt habe, dann bleibt mein Hirn dabei, wie ich manchmal sehr lange und frei gebetet habe, wie ich manchmal Bibel gelesen habe, einfach viele lange Passagen, um Überblick zu bekommen und wie ich manchmal nur kurze Verse lese, mir aber viel aufschreibe, weil ich intensiver reinkomme, wie ich manchmal ein gutes Buch lese in dieser Zeit und manchmal auch gar nichts tue und einfach da bin und hoffe und erwarte, dass Gott mir begegnet. Die Frage ist, was ist für dich gerade dran? Was willst du ausprobieren? Was passt für dich? Weil jetzt das Negative von Gewohnheit. Gewohnheit heißt nicht gleich, dass es gut ist. Gewohnheit kann auch zur Routine werden und einfach abgearbeitet. Und das ist nicht Intimität mit Gott. Das ist fromme Leistung. Die können wir uns sparen. Intimität mit Gott ist eine gute Gewohnheit, die uns für was hilft. Ich will dir jetzt einen Moment Zeit geben, wo du einfach überlegen kannst, was ist für dich dran, was hast du schon ausprobiert, hast du deine Art gefunden und ich möchte dir Mut machen, mach es ruhig konkret, Ort, Zeit und was, weil um eine Routine zu bekommen und zu haben und zu pflegen, muss ich wissen, wann, wo und was ich mache, sonst scheitert es irgendwo dran. Ich bin mal kurz still. Ich glaube, du bist noch nicht fertig mit Nachdenken. Von daher, du hast später die Chance, dir auch eine Karte zu holen hier vorne, zu jedem der Punkte und sagen, das ist der Punkt, an dem ich heute weiterdenken will. Da stehen nochmal Fragen drauf, da stehen nochmal Anregungen zum Weiterdenken drauf. Sowas gibt es für jeden Punkt, liegt da vorne nach der Predigt, hast du die Chance, aktiv zu werden. Zweiter Gedanke, wir bleiben noch bei Nähe und zwar bei Lehre oder Wissen über Gott. Also Jesus hat seine Jünger immer mal wieder zusammengenommen und gesagt, ich muss euch noch mal was genauer sagen. Manchmal waren das nur die 12, manchmal waren es 70, manchmal waren es mehr. Aber Jesus hat Lehre, nennen wir Christen das, gemacht. Lehre nennen die das auch an der Uni. Also das ist ein Wort, das sollte eigentlich jeder mal kennen. Da geht es tiefer rein, da geht es um Inhalt, da geht es darum, um mehr zu verstehen. Und ich glaube, das brauchen wir auch. Vielleicht kann das für dich so ein Gottesdienstbesuch sein, wo du mehr Wissen über Gott vermittelt kriegst. Vielleicht ist das für dich auch eine Zweierschaft, eine kleine Gruppe, ein Hauskreis, wo du intensiv über ein Thema, über einen Bibeltext mit anderen Leuten redest. Vielleicht sind das für dich auch Podcasts oder Videos, die du dir anschaust über geistliche Themen, über Bibeltexte, über anderes. Vielleicht ist es für dich auch bewusstes Lesen eines Abschnittes der Bibel und sich damit zu beschäftigen. Vielleicht ist es für dich auch ein Gespräch, das du mit jemandem am Essenstisch führst. Es kann so vieles sein, aber ich möchte dir Mut machen, überleg dir, wo es das gibt in deinem Leben, wenn du mehr über Gott wissen willst, weil ich glaube, es ist total nötig. Jesus wünscht sich von uns, dass wir Schritte mit ihm gehen und ich glaube, die können wir nur gehen, wenn wir den Mut haben, immer wieder Neues in unseren Kopf zu lassen, Dinge zu hinterfragen, mit Menschen drüber ins Gespräch zu kommen, neue Impulse zu kriegen. Seminare zu besuchen, habe ich noch vergessen, das wollte ich auch noch erwähnen, hier in der Gemeinde oder woanders, wo es einfach guten Input gibt. Und ich will noch einen kleinen Nebensatz hinzufügen. Vor allem im Internet ist auch die Gefahr, da gibt es so viel Gutes, aber auch die Gefahr, dass ich mir immer nur das anhöre, was meine Meinung bestärkt. Und darum möchte ich euch wirklich Mut machen, kommt eben auch in einer Kleingruppe, in einem Hauskreis oder an anderen Stellen über das, was euch zu einem Thema geistlich auch beschäftigt, miteinander ins Gespräch und nicht immer nur mit den Leuten, die eh dazu sagen, ja, du hast recht, sondern auch mal mit denen, die sagen, du, also den einen Punkt, den sehe ich anders. Weil dann kann man Dinge hinterfragen, dann kommt man dazu und forscht nochmal in der Bibel nach und überlegt sich auch, liege ich damit recht? Hat der recht, was ich da im Internet gehört habe? Also wie gesagt, im Internet gibt es vieles Gutes, ich liebe das. Aber es gibt auch manches, das ein bisschen krumm ist und das gerne die Bibel korrigieren muss. Also von daher, Lehre ist das Nächste und ich möchte dir Mut machen, da zu überlegen. Und jetzt wird es aber spannend, weil bisher ist es ja, das kriegst du alles hin, indem du einfach auf dem Stuhl sitzen bleibst. Könnte ich jetzt mal so sagen. Oder daheim in deinem schönen Wohnzimmer. Zeit mit Gott verbringen, mehr Wissen sammeln, das ist alles easy. Aber dann kam ja auch das, wenn wir in den Bibeltext geschaut haben, wo Gott wirklich, also wo Jesus zu seinen Jüngern klar gesagt hat, so, ihr seid dran, macht mal. Also, muss ja nicht gleich 5000 Leute versorgen sein. Aber auch das vorher war nicht ohne, wo er sie losgeschickt hat, übrigens ohne Sack und Pack. Ja? Er hat gesagt, lasst euch einen Geldbeutel daheim, zweites Paar Schuhe braucht er auch nicht. Geht einfach mal los für mich. Ich gebe euch Vollmacht, das reicht. Ausprobieren ist das nächste Stichwort. Also für Lehre gibt es natürlich auch eine Karte, aber Raum zum Ausprobieren, das ist das nächste Stichwort. Und das war nicht erst seit Jesus so, sondern auch im Alten Testament, wer das nachlesen will, Josua 3, Vers 13 zum Beispiel, hat Gott die Israeliten schon herausgefordert und hat gesagt, ich werde euch durch diesen Fluss bringen. Nicht über, wir bauen keine Brücke, ich werde euch durchbringen. Aber der Fluss wird sich erst stauen, wenn die Priester ins Wasser treten. Und die Priester mussten allen Mut zusammennehmen und sagen, okay, wir gehen da jetzt voraus, alle stehen hinter uns Schlange, wir haben keine Ahnung, was passieren wird, also doch, wir haben eine Ahnung, was passieren sollte, aber ob es passiert, das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Und den haben wir hier auch und ich bin der festen Überzeugung, wir werden Gott erst in der Fülle erleben, wenn wir den Mut haben, den Schritt aufs oder ins Wasser zu gehen und Dinge zu wagen, die außerhalb unserer Möglichkeiten sind. Also nehmen wir mal das Stichwort Gebet. Also ich kann für Leute beten in meinem Kämmerchen. Ich kann aber auch zu Leuten hingehen und sagen, ich darf ich mal für dich beten? Ich merke, du hast da eine Herausforderung im Job. Ich merke, da ist Krankheit in deinem Leben und ich glaube, ich habe einen Gott. Nicht ich kann was machen. Ich glaube, da ist ein Gott an meiner Seite, der will dir in deinem Leben was Gutes tun. Ich bete für dich. Und ich kann ja nichts machen, ob mein Gebet erfüllt wird. Das muss Gott machen. Das ist aufs Wasser gehen. Und ich habe das erlebt, wie lange ich gebraucht habe, um das Menschen anzubieten, weil ich zu feige war, könnte man sagen. Oder weil ich die Schubser von Gott immer noch abgewehrt habe. Aber ich habe auch erlebt, dass wo ich mich von Gott schubsen lassen habe, und manchmal war der Zeitraum etwas lang, bis es dann soweit war, dass Gott gehandelt hat. Und aus einem ersten zaghaften Gebet ein immer öfteres Beten war und eine Veränderung im Leben eines Menschen passiert ist. Nicht als Wunder, leider, wäre schöner gewesen, aber als Prozess. Aber erst da, wo ich den Mut hatte, das Gebet wirklich dort anzubieten. Wenn Gott dich schubst und sagt, red heute Nachmittag mal mit dem, nicht nur übers Grillen, ist ja heute nochmal schönes Wetter, sondern auch über Gott. Hast du den Mut dazu? Hast du den Mut, das Gespräch in Richtung Gott zu lenken und nicht weg von Gott? Ich merke das bei mir nämlich. Wenn ein Gespräch Richtung Gott driftet, denke ich mir manchmal, will ich das gerade überhaupt? Wie bescheuert. Es ist eine Chance. Und ich möchte uns Mut machen. Und ich glaube, wir dürfen dabei ruhig ein bisschen Angst haben. Angst ist vielleicht das falsche Wort. Respekt. Respekt ist das bessere Wort. Weil wir wissen nicht, was ist. Es ist ja nicht unsere, in unseren Möglichkeiten, aber wir haben einen Gott, der handeln will. Und ich bete, dass wir die Schubser des Heiligen Geistes spüren. Weil wir haben nicht Jesus, der uns schubsen kann, aber wir haben den Heiligen Geist, der uns schubsen kann. Der ist nicht physisch da, aber manchmal merkt man ihn physisch. Da weiß man ganz genau, was man machen soll. Und ich möchte dir Mut machen, hör drauf, weil du dann was erleben kannst. Und ein Satz bringt mich in diesem Zusammenhang immer wieder ins Nachdenken. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gott handelt, wenn du sagst, ich mache nichts? Eher gegen null, würde ich sagen. Gut, Gott kann alles. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gott durch dich handelt, wenn du sagst, ich probiere es aus? Pessimistisch gesehen 50%. Was ist besser, 0 oder 50? Und dann haben wir ja noch Gott an unserer Seite. Ich glaube, wir können aus der 50 auch eine 70 machen. Aber 100 werden wir vorher nie haben. 100 werden wir hinterher wissen. Also von daher, habt den Mut, loszugehen. Und jetzt nochmal, letzte Woche, keiner muss. Hat der Hannes ganz deutlich gesagt. Nicht, wir müssen losgehen, sondern wir dürfen losgehen. Und ich will dich herausfordern und ich wage zu behaupten, wenn du Gott wirklich in der Tiefe erkennen willst, dann musst du an etlichen Stellen auch mal einen Schritt aufs Wasser gehen und sagen, okay, ich vertraue dir jetzt mal, ich probiere mal. Ich bin mal gespannt, was du mit mir vorhast, jetzt und hier und wie du handeln wirst. So, nochmal kurz nachdenken und dann die anderen zwei Punkte. Ich verrate jetzt schon kürzer als die ersten. Wo merkst du, dass Gott dich schubst? Auch hierfür gäbe es wieder eine Karte, die du dir später abholen kannst, wenn du merkst, das ist für mich jetzt dran. Ausprobieren. Und ich will noch mal eins hinzufügen, vielleicht sitzt du jetzt auch da und denkst dir, ich bin mir noch nicht mal so sicher, wie das mit Gott ist. Vielleicht schubst Gott dich gerade auch und sagt, dann probier's doch mal aus mit mir, überhaupt. Noch gar nicht das Rausgehen, sondern das überhaupt. Dann will ich dir auch Mut machen, hol dir vielleicht auch die Karte Raum zum Ausprobieren für Gott überhaupt. Und komm dann gleich noch hinterher auf mich zu und lass uns beten für dich. So, als letztes bleibt dieses zweite Pärchen Lehrer-Schüler. Das war ja auch bei Jesus ganz klar, wer hier der Lehrer ist und wer die Schüler sind. Bei uns ist das nicht so klar, aber das Prinzip finde ich trotzdem ganz wichtig. Und ich sage das ganz bewusst, bei uns ist das nicht so klar, wer Lehrer und Schüler ist. Nicht ich bin Lehrer und ihr seid Schüler oder irgendwie so eine Hierarchie mit geistlichen Ämtern oder irgendwas, sondern oft genug bin ich auch Schüler und du bist Lehrer. Schauen wir das nochmal ein bisschen genauer ein. Ich möchte dir wirklich Mut machen, such dir einen geistlichen, und jetzt setzen wir das mal in Anführungszeichen, Lehrer. Du kannst dafür auch das Wort Mentor, Coach, Vorbild oder irgendwie sowas in der Art gebrauchen. Wir müssen das jetzt nicht wahnsinnig hochhängen. Aber einen Menschen, wo du das Gefühl hast, der bringt mich geistlich ein Stück weiter. Der stellt die richtigen Fragen, der kann mir auch immer mal wieder eine Antwort, einen Tipp, eine Hilfestellung geben. Das ist so was Geniales. Und sorry, wenn du das nicht tust, dann bist du wirklich, nee, ich sag's jetzt nicht, dann tut's mir leid für dich. Weil du klaust dir was. Also das gilt ja nicht nur für geistliche Dinge, das gilt an so vielen anderen Stellen im Leben auch. Wenn man einen guten Meister hat, sind wir wieder bei der Ausbildung, die ich damals genossen habe. Wenn der Meister gut ist, dann kannst du richtig was lernen. Dann kommst du vorwärts, dann fordert der dich heraus. Dann will der manchmal Dinge, wo du denkst, ich traue mich nur nicht. Und er sagt, doch, das kriegen wir hin. Wir machen das zusammen. Ja? Und ich will dir Mut machen, such dir deinen geistlichen Lehrer, Meister, Mentor, was auch immer, der dir den Rücken stärkt, wenn du gerade nicht mehr ein- und ausweist, der dir gute Gedanken gibt, der dich aber auch mal herausfordert und sagt, also sorry, wir haben jetzt 10-mal drüber geredet, jetzt mach's konkret. Das ist der Satz, den ich öfter mal höre. Ja? Also mein Mentor schafft es immer, die Worte aus den Sätzen zu streichen, die die Beliebigkeit fördern. Also ich nehme mir vor, vielleicht das umzusetzen. Und sagt immer, vielleicht? Nimmst du es dir jetzt vor oder nicht? Ja, also ich brauche so jemanden und ich möchte euch wirklich Mut machen. Sucht euch jemanden, der mit euch eure Nachfolge, euer Christsein reflektiert. Und der muss nicht perfekt sein, aber der muss euch jetzt für ein Stück weiterbringen. Und vielleicht brauchst du in 2 Jahren einen anderen Lehrer, um etwas anderes im Glauben zu lernen. Und ich möchte auch die zweite Seite dich herausfordern. Auch du kannst ein Lehrer sein. Unterschätz dich da nicht, ja? Trau Gott zu, dass du für jemanden ein Lehrer bist, obwohl du nicht perfekt bist, obwohl du vielleicht auch noch nicht so weit im Glauben und so lange unterwegs bist, aber du kannst ein Lehrer für Menschen sein und sei bereit, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, können wir uns mal treffen? Ich muss da ein paar Fragen stellen, ich brauche da ein bisschen Hilfe. und ich glaube, du kannst mir helfen. Dann hab den Mut, nicht zu sagen, nee, das kann mal der Alfred oder der Martin oder der Armin oder der Hannes machen oder wer auch immer euch sonst einfällt. Dann trau doch Gott zu, dass er es durch dich macht. Also beide Seiten möchte ich euch heute mitgeben und habe auch dafür wieder zwei Kärtchen, eine Lehrer- und eine Schülerkarte. Die Lehrerkarte ist, wenn du sagst, ich brauche für mich jetzt einen Lehrer. Und die Schülerkarte möchte ich dir aber auch Mut machen, wenn du merkst, ich glaube, Gott will durch mich auch einen Schüler jemanden weiterbringen, dann nimm dir ruhig auch eine Schülerkarte mit. Und wenn du jetzt dann gleich hier vorgehen darfst, dann darfst du die meinetwegen auch 5 Karten mitnehmen. Das ist für mich nicht das Ding. Aber ich möchte dir trotzdem Mut machen, nimm dir wenigstens eine mit und lass dich von Gott an einer Stelle heute herausfordern, wo er mit dir weitere Schritte gehen will. Wir können uns gemeinsam begleiten als Lehrer und Schüler. Und hier möchte ich euch mal Werbung für unseren Verband machen, weil ob das Blatt optisch schön ist, ist ja anders, aber der Inhalt ist meistens ganz gut. Unser Verband bringt viertelmonatlich eine Zeitung raus und diesmal ist ein Interview mit Manfred Greis drinnen, meinem Mentor, ehemaliger Augsburger Pastor. Und er hat 2 schöne Sätze in diesem Interview zu dem Thema gesagt, die ich euch mitgebracht habe. Das Geschenk verschiedener Generationen von den Älteren und ihren Erfahrungen zu profitieren, eigene Erfahrungen zu machen und diese an die jüngeren Generationen weiterzugeben und gleichzeitig so viel von ihnen zu lernen, ist der eine. Und das zweite, ich habe mir immer einen Mentor für mich selbst gesucht und habe gute Freunde, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Dankbar bin ich für alle Ermutigungen, allen Trost, alles Aushalten und alle Inspirationen, die ich erlebt habe und erlebe. Ihr könnt selber nachlesen, der Zusammenhang ist auch super und gut, aber so viel mal als Werbung und ich will dir jetzt nochmal einen Moment geben zum Nachdenken. Überleg dir doch, ob dir jemand einfällt, der für dich Lehrer sein könnte oder für den du auch Lehrer sein könntest. So, wer jetzt keine Frage mit nach Hause nimmt, der muss wirklich ignorant gewesen sein oder ich war langweilig. Ich möchte euch trotzdem nochmal aufs Booklet hinweisen, weil das Wie, das war ja nur angerissen. Also ich könnte, glaube ich, eine Woche weiter predigen ohne Probleme. Im Booklet sind nochmal 5 Texte mit ganz unterschiedlichen Facetten, wie Glaube auch im Leben praktisch werden kann. Ich möchte dir Mut machen, lest doch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag einen. Und dann bin ich gespannt, was du am Samstag für Erkenntnisse hast. Nimm dir dein Booklet draußen mit. Und ich bin gespannt, was sie hat. Aber ich halte nochmal fest, wir brauchen Nähe auf der einen Seite, bei Gott sein, mehr Wissen, aber auch den Mut rauszugehen, Dinge auszuprobieren. Und wir brauchen einen Lehrer, aber auch den Mut, für jemanden Lehrer zu sein. Das ist das, was ich dir heute mitgeben wollte. Und während ihr jetzt die Fragen da oben seht, wir ein bisschen Musik aus dem Hintergrund hören und dann schon langsam ins nächste Lied übergehen, wir müssen da gar keinen Break machen, dürft ihr gerne nach vorne gehen und euch eine oder mehrere dieser Karten holen. Und dieser Schritt nach vorne, den habe ich auch bewusst gewählt, weil ich sage, Nachfolge ist was, wo wir uns für entscheiden müssen. Und ich will dich wirklich herausfordern heute Morgen, dich zu entscheiden, ich mache das jetzt. Ich stehe auf und hole mir eine Karte. Und das sieht auch jemand anders, ja? Und der kann vielleicht auch mal nachfragen, was hast denn du dir ausgesucht? Was hat Gott in dir angestoßen? Gott segne dich, ich bin gespannt, was er mit uns weiter vorhat. Amen.